Jeder, der dir einen Tipp gibt, das Geld irgendwo anders hinzupacken, wo es nicht mal die Chance hat, die Inflation auszugleichen, aus meiner Sicht disqualifiziert sich damit automatisch, mit dieser Person weiter über das Thema Geld zu sprechen. Macht ja auch keinen Sinn. Also wie wenn dir jemand ein Auto empfiehlt, was nur einen Rückwärtsgang hat. Also im Regelfall willst du mit dem Auto ja vorwärts kommen und nicht rückwärts.
Herzlich willkommen bei Financial Help. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv, wieso es in Paraguay auf den Teichen und Seen keine Enten gibt. Und los geht's mit der heutigen Folge. Ja, Julian, da hast du mich jetzt aber auch wirklich neugierig gemacht. Da bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Entengeschichte. Beziehungsweise, ich habe es, glaube ich, falsch gesagt. Es ist nicht, dass überall keine Enten auf den Teichen und Seen sind, aber auf einigen. Also, da bin ich gespannt auf das Ende unserer Folge, wie es sich mit den Enten in Paraguay verhält.
Ja, wie nennt man das in der Psychologie? Wir spannen jetzt schon mal einen Loop, dass auch jeder, auch wenn er den Inhalt doof findet, auf jeden Fall dran bleibt.
Genau.
Und am Ende dieses Geheimnis dann erfahren möchte. Aber natürlich hoffen wir darauf, dass ihr alle, liebe Hörenden, Zuhörenden, liebe Listener, zuhört, weil euch das Thema Finanzen genauso interessiert. Also, happy welcome. Schön, dass ihr reinhört.
Und mit den Finanzen wollen wir auch direkt anfangen. Und zwar haben wir uns heute überlegt, vielleicht ist es sogar das Lieblingsfinanzprodukt der Deutschen zu sprechen, über das Girokonto. Und zwar nehmen wir immer mal wieder in den Beratungen oder stellen wir fest, dass der ein oder andere doch durchaus erhebliches Vermögen auf dem Girokonto angesammelt hat und dann natürlich im Rahmen der Finanzberatung da vielleicht auch von weg möchte. Aber erstmal ist es da und es geht von bis, also es sind mal 15.000, 20, 30, 50, 100.000 und so weiter und so fort. Da gibt es keine Grenzen. Und derjenige von euch oder diejenige, die schon ein bisschen finanzielle Bildung genossen hat oder schon die eine oder andere Folge gehört hat, der oder die wird jetzt wissen, dass das gehört da nicht hin. Aber Julian, was würdest du denn erstmal sagen, wie kommt es überhaupt dazu? Wie kommt es, dass jemand 50.000 Euro auf dem Girokonto liegen hat?
Also erstmal würde ich natürlich sagen, herzlichen Glückwunsch. Natürlich ist das eine Herausforderung, weil du hast gerade schon gesagt, wenn es woanders liegen würde, dann würde es auch für einen arbeiten. Und gleichzeitig ist es erstmal auch eine Situation, die sich auch andere wiederum wünschen würden. Also cool, dass es da ist und besser, das sind 50.000 plus als 50.000 minus. Also da darfst du schon
unbedingt
mal auch sagen, okay, geil. Ich will es jetzt gar nicht als Problem bezeichnen, sondern einfach eine Luxus-Ausgangssituation. Lass uns jetzt mal überlegen, dass wir das Geld investieren. Und in den meisten Fällen hat man ja dann auch hart dafür gearbeitet, dass das Geld jetzt halt auch anfängt, hart für einen zu arbeiten. Und ja, wo kommt das Geld her? Also die erste Antwort, die ich gerade so im Kopf hatte, ist, oder warum liegt es da? Ja, weil bisher noch keiner den Impuls gegeben hat, was man da alles mit machen kann. Also auch wieder gut, dass du weder irgendwelchen Werbeimpulsen von unnötigen Dingen, die du vielleicht gar nicht brauchst, dass die zumindest nicht auf dich zugekommen sind und du denen dann erlegen bist und das siebte Auto gekauft hast. Oder genauso sich auch Gott sei Dank noch niemand von der Bank gemeldet hat und dir irgendwelche fragwürdigen, unattraktiven Anlagen empfohlen hat, wo es gelandet ist. Also perfekt, dass es noch liquide verfügbar ist und du dir jetzt Gedanken machen darfst, wie investiere ich das denn sinnvoll? Nach meiner Erfahrung gibt es so zwei Hauptquellen, wo die Kohle herkommt. Entweder durch eine unerwartete Quelle, also ist meistens nicht schön, aber Erbschaft kann so ein Thema sein. Also der Hintergrund ist ja meistens nicht so schön, weil dann ein lieb gewonnener Mensch aus dem näheren Umfeld irgendwie ja das Geld dann hinterlassen hat, den es jetzt nicht mehr gibt. Ganz oft ist es allerdings auch so, dass sich das gar nicht auf einmal da puff hintergeben hat, sondern langsam gewachsen ist. Meistens dadurch, dass man auch schon wieder viel richtig macht und zwar die monatlichen Ausgaben dann geringer sind als die Einnahmen und das Geld dann über teilweise nicht nur Monate, sondern auch Jahre langsam anwächst und man dann merkt, oh, jetzt ist so viel Geld da, ich gucke vielleicht gar nicht regelmäßig aufs Girokonto, was mache ich denn jetzt dann damit? Also, dass man vielleicht selber überrascht ist, juhu, das Geld ist da. Das ist so, nach meiner Erfahrung, so die Hauptquelle. Es sammelt sich langsam Stück für Stück an, so wie bei einer Badewanne. Wenn der Abfluss geringer ist als der Zufluss, Stück für Stück steigt es dann. Nur anders bei einer als bei einer Badewanne, das Girokonto kann nicht überquellen, also es ist nicht voll. Da kann vom Prinzip so viel Geld drauf wie Stellen auf einen Kontoauszug passen. Nur sinnvoll ist es halt nicht. Ich glaube, das ist jedem klar. Das sollte lieber investiert werden. Auch aus dem Grund heraus, je mehr Geld drauf ist, wenn wir es sehen, dann steht uns das ja psychologisch auch verfügbar zur Verfügung. Und wir geben dann vielleicht Dinge aus, die wir eigentlich gar nicht brauchen, aber weil wir es könnten, es vielleicht doch tun. Und wenn wir das Geld an anderer Stelle sinnvoll investiert haben, dann arbeitet es nicht nur für uns, sondern wir haben auch nicht jeden Tag damit zu tun. Wir könnten es nehmen und unseren Lebensstandard unnötigerweise dann erhöhen.
Ja, du hast es vorhin schon gesagt, das ist irgendwie ein Luxusproblem. Das ist natürlich auch ein bisschen wahr. Leider müssen wir auch oft feststellen, dass ganz viele ein Einnahme- und Ausgabeproblem dergestalt haben, dass man dann doch über seinen Verhältnissen lebt, also dass man doch mehr ausgibt oder gerade das ausgibt, was man auch eingenommen hat. Aber es ist doch auch nicht immer der Fall. Also ich habe auch einige Kunden, die sind sehr, 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 sehr fleißige, gute Sparer, aber ganz, ganz schlechte Investoren. und das, ich glaube, wenn wir mit der Folge ein bisschen schaffen würden, dass die Leute, die schon gut sparen, auch noch gut investieren, dann wäre doch schon richtig was geschafft. Was sind denn die Gefahren beim Ansammeln? Also warum auf jeden Fall nicht ansammeln?
Also Nummer eins, ich denke, das sollte auch jedem klar sein, das Geld arbeitet dort nicht. Also wenn da jetzt 20.000 Euro liegen und ich sonst nichts weiter mit dem Konto mache, dann liegen die da auch noch in 2, 3, 4, 5 Jahren sind immer noch 20.000 Euro. Allerdings nur von der Zahl, da müssen wir aufpassen, nicht vom Wert her, denn durch die Inflation, also den Verlust der Kaufkraft des Geldes, würde ich dann in der Zukunft immer weniger für dieses gleiche Geld bekommen. Und deswegen sollte Geld, was ich nicht unbedingt brauche, um meinen regelmäßigen Ausgaben irgendwie zu dienen, so investiert sein, dass es auch mindestens immer die Inflation ausgleicht. Sagen wir mal, im Schnitt über ganz viele Jahre liegt die Inflation bei 3%. Wir hatten jetzt mal etwas vergangen, eine Phase, da war sie weniger, jetzt hatten wir 2, 3 Jahre, da war sie deutlich höher, aber im Schnitt kannst du sagen, so in der westlichen Industriewelt ist das Ziel so um die 3% Inflation. Heißt also schon mal Ziel Nummer 1, Geld, von dem ich heute weiß, dass ich nicht die nächsten, sagen wir mal 6, 8 Wochen ausgeben will, kommt dahin, wo es mindestens 3% für mich bringt. Immer. Ohne Ausnahme. Es sei denn natürlich, ich kriege das irgendwie nicht hin, aber gut, dafür kann man sich natürlich auch Experten ranholen, die einen Tipps geben, wo das möglich ist.
Ja, ich glaube, das dürfen wir gerade wir Deutschen lernen, dass das nicht eine Alternative ist, sondern so ist es zu tun. Also ich glaube, da haben wir noch ganz viel Entwicklungspotenzial, was unsere finanzielle Bildung betrifft, dass Geld mindestens oberhalb der Inflation einfach angelegt werden muss, weil sonst ist jeder Euro, den wir verdient haben, für die Katz eigentlich.
Und absolut, genau. Und vielleicht noch meine persönliche Meinung als Nebensatz dazu. Jeder, der dir einen Tipp gibt, das Geld irgendwo anders hinzupacken, wo es nicht mal die Chance hat, die Inflation auszugleichen, aus meiner Sicht disqualifiziert sich damit automatisch, mit dieser Person weiter über das Thema Geld zu sprechen. Macht ja auch keinen Sinn. Also wie wenn dir jemand ein Auto empfiehlt, was nur einen Rückwärtsgang hat. Also im Regelfall willst du mit dem Auto ja vorwärts kommen und nicht rückwärts.
Unbedingt, genau. Okay, fällt dir noch irgendwas ein, was die Gefahren sind? Mal abgesehen von der Inflation natürlich, die das Geld auffrisst, wenn es auf dem Girokonto liegt.
Gibt es 2, 3 weitere Punkte. Also ich möchte ja nochmal klar machen, die Inflation auszugleichen mit einer Geldanlage ist natürlich auch nicht das Ziel. Das ist die Mindestanforderung. Wenn ich das Geld jetzt für längere Zeit für mich arbeiten lassen will, ist das Ziel, eine Rendite oberhalb der Inflation zu erzielen. Und wie das funktioniert, haben wir auch schon viele andere Podcast-Folgen zu. Da dann so einfach mal reinhören. Tatsächlich, wenn ich Geld anlege, was sich angespart hat, und dann sage, okay, jetzt kann das mal ein paar Jahre für mich arbeiten, dann blutet mir das Herz, das zu hören. Denn das Wichtigste bei Geldanlage, egal wie hoch die Rendite ist, sind immer die ersten Tage. Sprich, der unfassbar gigantische, attraktive Zinseszinseffekt funktioniert, je länger ich Zeit habe, Geld anlegen zu lassen. In der Regel ist es aber nicht so, dass ich sage, okay, anstelle von meiner Lebenserwartung, sagen wir mal 90 Jahre, entscheide ich mich für eine Lebenserwartung von 150 Jahren, damit das Geld gut für mich arbeiten kann. Also das würde man vielleicht gerne, aber unsere Möglichkeiten sind da begrenzt, möchte ich es mal vorsichtig formulieren, dem Leben mehr Zeit zu geben nach hinten raus. Das heißt, ich fange möglichst früh im Leben damit an, dass möglichst viel von dem Geld, was ich zur Verfügung habe, lange für mich arbeiten kann. Und wenn ich weiß, ich hatte da das Potenzial, das Geld, und es hat aber einfach nur unverzinst auf dem Konto rumgeschlummert, dann ist das wirklich schade, weil die wichtigsten Jahre bei der Geldanlage definitiv die letzten sind. Die letzten sind aber die, die ich dadurch erziele, dass ich früh anfange.
Mhm.
Und unser Gehirn ist nicht unbedingt darauf trainiert, in exponentiellem Wachstum, also Zinseszins zu denken, sondern eher linear. Und dann manchmal sehen wir das gar nicht, was da ist. Und na gut, in der Schule haben wir es auch nicht unbedingt gelernt. Also wir haben vielleicht diesen Effekt von Zinseszins kennengelernt. Also wir kennen ihn, aber wir haben ihn nicht verstanden, weil wenn wir ihn verstanden hätten, dann hätten wir schon bei dem Zeitpunkt, wo ich das erstmal davon gehört habe, auch angefangen, so viel Geld wie nur möglich an die Seite zu legen. Das ist von Anfang an, wenn es zu mir kommt, arbeitet. Und es spricht ja nichts dagegen, dass wenn ich weiß, da sammelt sich Geld auf dem Konto an, dass ich nicht sage, okay, sobald dann da 50.000 Euro zusammen sind, lege ich es weg, sondern jeden Monat habe ich Summe X an Überdeckung, mache ich daraus direkt mal einen Sparplan. Und dieser Sparplan hätte den weiteren Vorteil, dass wenn ich in attraktive Anlageformen investiere, meistens unterliegen die auch so ein bisschen Schwankungen monatlichen, dass ich dann einen Durchschnittskurs erziele und nicht die 50.000 Euro, wenn wir jetzt weiterhin einfach mal als Beispiel diese Zahl nehmen, dann zu dem Marktrisiko genau an diesem einen Tag in den Markt schmeiße. Sondern eigentlich möchte ich das ja streuen, um von allen Kursvarianzen profitieren zu können, vor allen Dingen auch mal von tiefen Kursen. Ne? Also Profis würden da vom Cost-Average-Effekt sprechen. Also wenn ich Einzahlung auf längeren Zeitraum aufteile, habe ich dann hinterher einen Durchschnittskurs, wenn der schwankt. So ähnlich wie wenn ich einmal die Woche tanken gehe, dann tanke ich halt mal zum teuren Kurs, mal zum tiefen Kurs, aber im Schnitt habe ich wirklich den Durchschnitt und nicht, wenn ich das nur einmal im Jahr mache, einen Zufallskurs erwischt.
Ich möchte noch mal kurz zu dem Zinseszinseffekt eingrätschen. Ich glaube, das ist was wir ohne, du hast es gerade schon richtig gesagt, man kann es nicht richtig verstehen, aber dass wir versuchen zu begreifen, wie mächtig der ist. Ich mache ja ein paar Mal im Jahr den Female Finance Workshop, also sprich so ein extra Finanzworkshop für Frauen. Und da mache ich immer ein Beispiel mit einem...
Halt, stopp. Du sagst das so eben nebenbei. Also das ist großartig, dass du das machst. Und wenn jetzt irgendjemand zuhört, diejenige sagt, hey, was ist das genau? Wie funktioniert das? Möchte ich an dieser Stelle auch direkt mal motivieren. Kommt auf uns zu, schreibt uns. Dann kannst du gerne auch nochmal Info rausgeben, wie das genau funktioniert und wie man daran teilnehmen kann. Einfach jetzt nur nebenbei. Also, du machst eine tolle Arbeit und es darf auch gerne jeder wissen.
Danke dir. Und da versuche ich zu veranschaulichen, welche Kraft der hat. Und dann mache ich immer ein Beispiel mit 200 Euro Sparplan, 40 Jahre lang, weil tendenziell sind die allermeisten, die da drin sitzen, ja irgendwie so in dem Alter, dass sie noch ungefähr 40 Jahre lang ansparen. Plus, minus natürlich. Und nehme einen Aktienfonds, den es schon 40 Jahre gibt, weil nur so ist das Beispiel ja möglich. Man kann natürlich auch irgendeinen anderen nehmen, aber tendenziell tun sich alle gut gemanagten Aktienfonds, Globalanlegende, da in der Rendite nicht viel. Und dann mache ich das auf 40 Jahre und dann kommt irgendwie was mit, ich kann es dir nicht genau sagen, irgendwas mit 600.000 Euro raus, mit 200 Euro monatlicher Ansparphase.
Was ja unfassbar viel ist, nur 200 Euro.
Genau, ne? Das was ist wirklich unheimlich krass. Viel ist. Und da schlägt sich das ja nieder, ne? Also die Rendite, die ich erwirtschafte, und die verzinst sich ja jedes Jahr. Und das ist dann wieder der Zinseszinseffekt. Und dann mache ich das Beispiel mit 3 Jahre weniger, also nur 37 Jahre. Weil das ist ganz häufig so, dass man Menschen in der Beratung hat und sagen die, ach ja, es eilt ja nicht so sehr. Und ich mache das, wenn ich fertig bin mit dem Studium, mit der Ausbildung. Weiß nicht, wenn es dem Hund besser geht, wenn der Wind von Ost nach West geht.
Gehe.
Ja, genau. Gibt ja 1000 Gründe. Weshalb jetzt gerade passt es echt so gut. Das ist unglaublich. Und da wirklich, da fallen die Kinnladen nach unten. Weil dann kommen irgendwie nur noch 400.000 Euro raus. Und das sind einfach 200.000 Euro weniger, obwohl ich nur 3 Jahre lang oder 3 Jahre später angefangen habe. Und das verstehen die Leute nicht, dass die Zeit, die ich mir vorne nehme, sich aber hinten raus ja auswirkt, weil da kann der Zinseszinseffekt nicht mehr wirken. Und das checken die nicht. Und das ist auch nicht zu checken. Aber das ist vielleicht, wenn man es schwarz auf weiß sieht, hinzunehmen und dann einfach zu verstehen, dass es da schon darauf ankommt, wann du anfängst. Und auch wenn das Geld jetzt, das soll auch nicht noch 3 Monate auf dem Girokonto liegen, weil du nimmst dir richtig Rendite hinten raus.
Genau, und ich glaube, die Kunst ist es im Leben zu wissen, was wir gar nicht können, aber uns trotzdem drum zu kümmern. So wie wir dann halt einfach verstehen dürfen, Zinseszinseffekt, den verstehe ich gar nicht, aber ich weiß einfach nur, das ist so super krass, das meiste Geld lege ich heute an, weil es morgen schon wieder das gleiche angelegte Geld für weniger Ergebnis sorgt. Ne? Das sind 3 Effekte beim Zinseszinseffekt. Natürlich die Rendite, je höher, desto besser, klar, unter sonst konstanten Bedingungen. Natürlich auch die Sparrate, je mehr, desto besser. Aber die Zeit hat einfach einen unfassbar krassen Hebel und langfristig schlägt die Zeit da tatsächlich sogar auch die Einzahlung. Also im Zweifelsfall lieber länger einzahlen, aber weniger, als zu sagen, später kann ich mehr machen. Und Beispiel dafür, wie wir einfach nur weil wir vielleicht nicht gemacht sind, das zu verstehen, trotzdem mitarbeiten dürfen, ist wie wenn ich weiß, wenn ich vorm leckeren Schokoladenkuchen stehe und weiß, ich bin vielleicht schon ein bisschen klein für mein Gewicht, dann haue ich mir den trotzdem rein, weil einfach die Emotion einfach so groß ist, das Verlangen, dann kann ich mich nicht mehr bremsen. Aber ich kann ja vielleicht dafür sorgen, dass gar kein Schokokuchen auf dem Tisch steht. Nur, dass es vielleicht bei mir gar nicht in der Wohnung gibt oder dass ich nicht unbedingt jeden Tag dahin gehe, wo es diese Versuchung gibt. Und so ist das eigentlich mit allen im Leben und mit Finanzzeit auch.
Das ist dann jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich schon mal vorweggreifen darf, dein Tipp. Also wahrscheinlich einfach einen automatisierten Sparplan einrichten, dass jeden Monat Summe X halt vom Girokonto direkt abgebucht wird, ab ins Depot.
Absolut, genau. Also Punkt 1 natürlich erstmal jemanden schnappen, dem man sagt, hey, ich habe da gesehen, da liegt Geld auf dem Girokonto, was machen wir jetzt damit? Und dann erzählen, wofür ist das Geld wohl gedacht? Also planmäßiger Anlagehorizont und das Geld schon mal gut investieren und gleichzeitig dann aber nicht zu warten, bis wieder das Geld auf dem Konto angesammelt ist, sondern zu sagen, okay, ich weiß jetzt, im Monat als Beispiel sammeln sich da 500 Euro an. Ja, dann mache ich halt einen Sparplan über mindestens 500 Euro, am besten sogar 700, weil wenn 500 geht, geben 700 auch. Man ist überrascht. Wenn man wirklich das Bock hat, Vermögen aufzubauen natürlich. Also das sollte das Grundziel sein. Das unterstellen wir mal hier den Zuhörenden. Und es hat einen weiteren Vorteil, diesen Sparplan automatisiert anzusetzen. Nicht nur, dass ich, wie eben schon besprochen, dann Durchschnittskurse an den Investments bekomme, sondern dass ich halt auch mein Leben einfacher mache. Also alles, was du einfach machen kannst im Leben, mach das, automatisier das. Und so hast du ja gar nicht alle x Monate oder x Jahre Handlungsbedarf, jetzt hat sich wieder Geld angesammelt, wieder mit irgendjemandem drüber sprechen, was mache ich denn jetzt damit? Also auch diese Zeit hast du dir gespart. Nicht nur, dass es besser fürs Geld ist, sondern es auch, du hast mehr Zeit in deinem Leben für die Dinge, die dir wahrscheinlich noch mehr Spaß machen, als dein Geld zu managen. Ne? Und kommt noch zusätzlich, du weißt, ich beschäftige mich super gerne mit Themen bezogen auf Psyche und finanziellen Erfolg. Auch psychisch ist es ein Riesenvorteil. Denn wenn dieses Geld sich auf dem Konto erst gar nicht ansammelt, dann kannst du es auch nicht sehen, wenn du mal drauf guckst und gibst es auch nicht aus für Dinge, die du im Zweifelsfall gar nicht brauchst. Also Psychologen würden das unter dem Punkt Parkinson'sche Gesetze packen. Wir glauben, dass das, was wir brauchen im Leben, ungefähr immer dem entspricht, was uns finanziell zufließt. Und mit Sicherheit kennst du auch einige Menschen, die immer finanzielle Probleme haben, egal ob sie erst nur 1.000 Euro netto haben oder später 2.000 oder 3.000. Und es gibt immer Menschen, egal wie hoch oder wie gering das Netto ist, die kommen immer gut klar und haben sogar noch was über. Und das ist genau einer dieser Aspekte, wie diese Parkinson'schen Gesetze auf jemanden wirken. Deswegen das Geld schnell weg, dass man es nicht mehr sieht, dann gibt man es auch nicht aus und freut sich alle paar Jahre über das, was dann da inklusive Zinseszins entstanden ist. Ja. Und dann nutzt man wirklich die Kraft, Vermögen aufzubauen. Und wenn man dann noch eine Stufe oben draufsetzen will, dann baut man sogar in diese Sparpläne Dynamik mit ein. Das heißt, automatisch erhöht sich das auch über jedes Jahr oder jeden Monat oder wie auch immer. weil immer noch ein bisschen mehr geht. Ähnlich wie wenn du Sport treibst und dich weiterentwickeln willst, dann machst du einfach jedes Mal, wenn du Sport treibst, eine, zwei Einheiten mehr. Oder wenn du laufen gehst, läufst du einfach jedes Mal 200 Meter mehr. Du merkst ja keinen Unterschied, aber über einen langen Zeitraum schon.
Ich glaube, es ist auch dafür wahrscheinlich noch förderlich. Wir gehen, oder ich nehme häufig wahr in den Beratungen, dass die Menschen gerne das ins Depot packen und das sparen, was übrig bleibt. Und wenn man sich aber von vornherein Sparplan X einrichtet, dann hat man sich damit ja auch schon ausgetrickst. Weil dieses, was übrig bleibt, ja, was bleibt denn übrig? Nach was denn? Also ich habe auch bestimmt Ideen, all mein ganzes Geld jeden Monat für was auch immer auszugeben. Natürlich alles Luxus und Konsum und alles, was Spaß macht. Aber glaub mir, mir würde bis zum letzten Euro was einfallen. Also
und das ist total menschlich. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das macht das Leben ja auch aus, dass wir diese Emotionen ausleben wollen. Nur es steht dem anderen Ziel Vermögensaufbau im Weg, genau, oder intelligent mit Geld umzugehen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mich ja vorher schon da budgetieren. Also es macht ja jedes andere Unternehmen, also jedes große Unternehmen auch so. Also ja, am Anfang eines Geschäftsjahres wird entschieden, wie viel Geld geben wir für Personal aus, wie viel für Forschung und Entwicklung, wie viel für Marketing. Und dieses Geld, das bestimmt dann halt an die Projekte und nicht andersrum. Also man sagt ja nicht, wir planen mal so viele Betriebsfeiern, wie wir Kohle haben, sondern nein, für eine Betriebsfeier steht als Beispiel 500.000 Euro zur Verfügung und das bestimmt dann, was für ein cooles Event das dann wird. Und wir hatten eben schon diesen kleinen Ausflug in den Bereich Ernährung, Lebensmittel. Ähnlich kannst du es übrigens mit Essen auch machen. Also ich habe auch gerne die Tendenz zu sagen, ich koche was Leckeres und das, was überbleibt, das packe ich dann für morgen an die Seite, dass ich da nicht kochen muss. Und was bleibt über? Meistens gar nichts oder so wenig, dass ich sage, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr aufzubewahren, weil davon werde ich ja morgen nicht satt. Deswegen futtere ich das jetzt auch noch. Aber wenn ich einfach von vornherein sage, okay, ich packe diese Portion, damit ich sie morgen auch genießen kann, an der Seite, den Rest esse ich, dann werde ich ja genauso satt. Also es gibt ja zwei Arten von satt. Also genug gegessen oder genug gegessen und zusätzlich noch ziemlich viel genossen. Aber entspricht das dann dem, wie ich mir das wirklich,
und
wirklich
ein Eis
von mir selber
auch noch
wünsche.
Sein, ja.
Ja, ich bin total satt, es passt nichts mehr rein. Eis, ja, ich nehme auch eins.
Zwei Kugeln gern. Ja gut, okay. Ich glaube, wir haben die Pointe rübergebracht. Lass uns doch hier gleich mal schließen. Hast du noch irgendeinen Bonustipp, irgendwas, was besonders wichtig ist, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall noch empfehlen?
Ich glaube, der Bonustipp ist einfach, gar nicht auf große Geheimnisse zu setzen, sondern einfach zu verstehen, wie wir funktionieren und sich das Leben im Allgemeinen oder im Bereich Finanzen im Speziellen so zu basteln, dass auch die Dinge, die vielleicht eine Herausforderung für mich sind, trotzdem gelöst sind. Also ich muss ja nicht der perfekte Mensch sein, es reicht völlig aus zu wissen, wo ich es nicht bin, dann mit einem liebevollen Lächeln drauf zu achten und dann die Infrastruktur drumherum so zu setzen, dass ich meine Ziele trotzdem erreiche. Und im Zweifelsfall macht es das noch einfacher, wie bei allen anderen Dingen im Leben auch. Du nimmst dir einen Trainer und der hilft dir dabei. Also schnappst dir irgendeinen Berater und mit dem setzt du dann die Sparpläne auf und der zwingt dich dann dazu, die Sparpläne noch ein bisschen höher zu setzen, als du sie vielleicht normalerweise machen würdest. Merkst dann in der Realität, oh, das klappt ja auch. Und nach ein paar Monaten oder Jahren bist du erstaunt, was da zusammenkommt und sagst, boah, cool, dass ich das so gemacht habe.
Schön. Dann lass uns doch bitte jetzt zu den Enden kommen.
Ja, da wartest du schon die ganze Zeit drauf. Ich merke das.
Wirklich, ja. Schieß los.
Ja, also die Frage ist, warum gibt es in Paraguay, wo ich gerade mit dem Expeditionsmobil unterwegs bin, auf vielen Teichen oder Seen, gerade so urbanisierter Bereich, also Dörfer, Städte, keine Enten. Ich konnte es mir auch erst nicht erklären, bis mir es ein Local erklärt hat. Die Paraguayaner haben das Prinzip, alles, was mir gehört, muss sich jemand anders als das gehört mir auch erkenntlich zeigen. Zum Beispiel um mein Haus mache ich einen Gartenzaun drumherum und dann glaubt mir das auch keiner. Bei den Enten auf dem Teich ist es anders. Es gibt ja auch sehr viele hungrige Menschen und offensichtlich gehören die Enten dann auf dem frei zugänglichen Teich niemanden, nicht auf dem Teig, sondern auf dem Teich. Und dann schnappt die sich jemand und packt sie in den Ofen.
Ach, krass.
Das ist der Hintergrund. Also hier werden ziemlich viele Dinge, die essbar sind, von denjenigen, die Hunger leiden, auch einfach gepackt. Und das ist natürlich auf der einen Seite tragisch und zeigt auch, dass es hier auch wirklich Menschen gibt, die Hunger leiden.
Hm.
Und auf der anderen Seite gibt es hier übrigens auch unfassbar riesengroßen, exzessiven Reichtum. Also die Spanne ist ja sehr weit. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch tragisch für diejenigen, die essbar sind. So. Passiert ab und zu auch mit Kapibaras, mit Wasserschweinen. Die dürfen in ausgewiesenen Naturschutzreservaten nicht gejagt werden. Aber wenn die dummerweise gerade mal nicht wissen, wo die Grenze von dem Park ist und dann mal einen Ausflug anders hinten machen, dann landen die auch schon am Kochtopf.
Ja. Und so schließen wir jetzt unsere Folge. Naja, gut.
Ja.
Es ist, was soll ich sagen? Wir essen hier ja auch Enten. Also,
ja.
Und das ist eine sehr glückliche, freie Ente gewesen. Wahrscheinlich schmeckt sie sogar gut. Bei dem Capybara, wie heißen die nochmal?
Ja, genau, Capybara, also sind
ja.
Wasserschweine. Also die sind
genau.
Ziemlich süße Nagetiere,
ja.
Trotzdem recht groß.
Da weiß ich jetzt aber nicht, wie sie schmecken, ehrlicherweise. Aber naja,
hier
gibt es ja wahrscheinlich auch, also hier gibt es ja auch genug von, oder?
Wir haben schon einige sehen dürfen, ja. Und viele von denen sind mittlerweile in den urbanisierten Bereichen auch nur noch nachts unterwegs, weil da weniger Menschen unterwegs sind. Also auch verständlich, ne?
Das ist ein bisschen, die Freundin von meinem Bruder, die war nach der Schule in Neuseeland da wurde denen gesagt, mit Nachdruck, wenn ein Opossum über die Straße läuft, dann fahrt drüber, weil da gibt es einfach zu viele von. Das ist auch ein bisschen witzig. Naja, okay. Gut, wollen wir schließen?
Ja, lieber Listener, liebe Zuhörenden, ganz lieben Dank für euer Interesse. Danke fürs Dranbleiben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Keep growing and stay healthy, especially financially.
Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Bis bald.